Lange Tage und angenehme Nächte.
Ihr blassen Wichser!
Und damit herzlich willkommen zu unserem guten alten Der dunkle Turmpalaver mit Dean Sippy und
Sai Busch.
Bei Vogel und Bär und Fisch und Hase werden wir jetzt das zweite Buch, was witzigerweise 3 heißt, was ich immer noch mega witzig finde, ehrlich gesagt. Bin ich ein absoluter Fan von. So marketingtechnisch das Schlechteste, was man machen konnte. werden wir uns jetzt nochmal genau angucken. Und wie geht es nach Schwarz weiter? Was ist passiert? Wie geht die Reise zum dunklen Turm von Roland von Gilead weiter? Das gucken wir uns jetzt an.
Tja. Und sollen wir losstarten, ne? Der Roland ist jetzt am Strand. Kann man sagen, er hat Strandurlaub.
Ja, genau. Ja.
Genau, und am westlichen Meer.
Bisschen Beach, bisschen Venice. So.
Bisschen Venice, ne? Welcome to Miami. In
Mittelwelt. Es ist halt wirklich, es ist halt am westlichen Meer. Also ganz wirklich.
Welcome to Mid-Valley. Ja, auf jeden Fall. Chillt er halt jetzt gerade noch ein bisschen, hat so Nachtruhe. Und plötzlich, dummerweise, er ist nicht alleine.
Er ist überhaupt nicht alleine, denn am Strand tummeln sich richtig fiese Monsterhummer rum. Die kann ich mir noch genau aus dem Buch, ich weiß nicht mehr genau, wie sie aussehen, ich kann mir nur noch dieses Mundwerk genau vorstellen. Das waren nämlich 2 so richtig scharfe Dinger, die immer aufeinander geschlagen sind. Hm. Das weiß ich nämlich noch, das habe ich irgendwie noch im Kopf. Und zwar, weil nämlich dann Folgendes passiert, der Revolvermann wird nämlich komplett von dieser Attacke überrascht und verliert während dieser Attacke 2 Finger und einen Zeh. Und er leidet auch noch eine Blutvergiftung, weil die scheiß Viecher auch noch giftig sind.
Ja.
Wie sonst was.
So eine Kacke.
Genau.
Das war echt ein scheiß Anfang für den guten Roland, ne?
Ohne Witz, du kommst gerade aus der einen Geschichte, der hat endlich diesen Mann gefunden und so, findet sich, ey, ohne Witz, was für ein krasses Hangover, das wäre ein heftiger Film für einen Hangover-Film. Ja. 10 Jahre später findet er nur noch einen Schädel, den er mitnimmt und wacht dann auf und hat plötzlich so fucking Monster-Hummer, die einmal eben 2 Finger abbeißen.
Ja.
Schon unangenehm. Wie war nochmal der Sound, also du hast ja das Hörbuch gehört. Oh,
er hat es nur kurz mal wiederholt, so chup, 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 irgendwie so hat er es gemacht. So.
Chop, chop war das, ne?
Ja, gib mir doch das Buch hier.
War das nicht Klick die Klack oder sowas?
Klick die Klack war das auch irgendwie. Klick die Klack, chup, chup,
ja, sowas. Ich fand es nämlich noch total komisch, was die da für Sounds irgendwie.
Ja, er hat es auf jeden Fall immer so richtig trocken gesagt. Und ich finde, das hätte er ein bisschen
früher. Dittachick?
Dittachick, genau.
Dittachick?
Aber er sagt es immer so.
Dumachum?
Dumachum?
Dittachum? Dittachem?
Aber er sagt, der Sprecher, der deutsche Sprecher von den Dunklen Türmbüchern, der Alfonso.
Dittachock?
Nee, Vittorio Alfieri, so heißt der nämlich. Okay. Der sagt es immer so. Dittachick, Chon, so völlig wortleblos und irgendwie, das hat irgendwie, weiß nicht, das hat mich ein bisschen rausgerissen.
Ich meine, die sind ja Riesenkrabben, weißt du, die sind ja auch richtig halt so, fies und so.
Weißt du, ich habe ja richtig Spaß, um das zu zerfleischen. Die hätten da auch nicht, keine Ahnung, egal, auf jeden Fall wird er dann von diesen ganzen Viechern angegriffen und er kommt mit Mühe und Not, kann er sich trotzdem noch abwehren.
Dittachick.
Und während er.
Ist das nervig? Dittachum. Immer so im Hintergrund. Egal.
Ja, während er auf jeden Fall den Viechern entkommt, sieht er eine Tür. Und diese Tür öffnet er dann.
Aber steht noch was auf der Tür drauf?
Ja, und was da drauf steht? Es steht der Gefangene, oder?
Der Gefangene! Das war nämlich eine der ersten, die erste Tarotkarte, die der Mann in Schwarz ihm nämlich gezeigt hat.
Ja.
Und jetzt kommen wir nämlich zu einem Aspekt, den ich dann wiederum relativ schlecht fand, muss ich sagen.
Echt? Schlecht? Ja,
ich fand es nicht so ganz so geil. Also,
okay, erzähl mal.
Es ist nämlich so, Roland betritt diese Welt, betritt diese Tür und ist dann halt eben in einer anderen Welt und sieht dann halt eben alles aus dem Blickwinkel von Eddie Dean, dem Drogenkurier und Drogenabhängigen, der in New York der 80er Jahre lebt. Roland stellt dann fest, dass er dann mit seinen Gedanken die Bewegung oder generell alles, was auch die Intention, glaube ich, von Eddie Dean beeinflussen kann.
Der ist ja quasi in seinem Geist drin, der beeinflusst ihn, ja, genau.
Genau, du hast plötzlich also quasi noch eine Person in deinem Bewusstsein mit drin.
Ja.
Und ich weiß nicht, obwohl, wieso? War eigentlich schon eine gute Idee eigentlich, oder?
Aber wieso? Was stört dich denn daran?
Ich weiß nicht. Ich fand, also was mich generell jetzt prinzipiell stört, ist, wir waren gerade in dieser fantastischen Welt, wir waren in dieser komplett anderen Welt und plötzlich sind wir im New York der 80er Jahre. Was ich, keine Ahnung, ich finde das Setting einfach jetzt nicht, also im Vergleich zu dem, was vorher war, finde ich halt relativ langweilig. Die Idee, okay, gut, da muss ich jetzt einräumen, die Idee ist auf jeden Fall gut. Ja. Vor allen Dingen mit dem, was später noch kommt, was wir über diese Welt wissen, ist die Idee eigentlich echt schon super gut. Aber, ja, wie gesagt, dieses Settingwechsel, und das werden wir in diesem Buch noch zweimal erleben, dieses Settingwechsel zu unserer Welt, zu unserer realen Welt, finde ich generell, das ist auch einer der Sachen, wo ich mir dann denke, okay, muss man machen für die Story, auf jeden Fall, für die Geschichte, die sich dann Stephen King überlegt hat. Aber ich finde das Setting relativ langweilig im Vergleich zu dieser abgefuckten Welt. Also ich bin lieber in dieser Welt drin als, ja. Das hat mich so ein bisschen erinnert, kennst du bei den Werner-Filmen immer, wenn du einmal die gezeichneten Elemente hast und dann hast du plötzlich aus dem wahren Leben von Brösel. Und diese wahren Sequenzen will man nie gucken. Man freut sich immer, wenn Werner wiederkommt und man will diese Brösel-Abschnitte einfach nicht gucken. Das erinnert mich so ein bisschen.
Ich habe schon letzten Podcast so eine Spiral Dragon Referenz verkniffen, weil ich wusste, dass es vollkommen schwachsinnig ist, wie Jump'n'Run aus den 90ern im dunklen Turm Podcast einzubringen. Jetzt kommt Zippy mit seinen blöden Werner Referenzen wieder, macht alles auch so lädt.
Aber also, es ist immer wirklich so. Ich denke mir halt so, okay, ich will lieber das sehen, was du dir ausdenkst und nicht, wie du es dir ausdenkst. Weißt du, also vor allen Dingen in diesem Teil jetzt, fand ich. Aber gut, ja, aber die Idee, dass er den Eddie beeinflussen kann, damit, dass er durch so eine Tür geht, finde ich schon sehr gut auf jeden Fall. Wäre jetzt ja quasi im Bewusstsein von
Eddie. Gut, ganz kurz, wenn du schon deine Werner-Referenz raushaust, ich hau jetzt meine Spiral-Bedrängen. Spiral-Bedrängen-Referenz nur eben raus. Weil in den Spielen ist es so, dass er am Ende irgendwie in einem Spiel an so einen Strand kommt und dann quasi Urlaub macht. Und so habe ich mir das quasi auch bei Roll vorgestellt. Ist so, alles ist cool, locker, liegt auf seiner Liege so, hat so ein paar Drinks in der Hand. So ein paar,
Mann, 10 Jahre lang Fiebertraum.
So ein paar Babes wegen irgendwie so ein bisschen Wind zu. So. Einen kleinen Sonnenschirm hat er noch, so eine coole Sonnenbrille vielleicht noch. Ja, macht er sich ordentlich gemütlich dort.
Ja.
So habe ich es mir bei Roland vorgestellt, fast schon. Naja, wurde daraus nichts. Er hat alles verloren, also die 2 Finger, den Zeh und halt die Blutvergiftung.
Genau.
War ein Scheißtag. Auf jeden Fall, sind wir jetzt halt in Gedanken noch bei Eddie Dean.
Genau.
Der quasi in einem Flieger sitzt und den Flieger ist nach New York. Ne? Genau.
Exakt. Für eine Heroin.
Für eine Heroinübergabe. Und er hat überhaupt keinen Plan, wie er das über die Kontrolle irgendwie schaffen soll.
Ist auch die ganze Zeit high und also auf jeden Fall auf Entzug und so und ist die ganze Zeit hibbelig.
Ja, genau.
Und Roland geht übrigens auch nicht geil, weil er hat eine fucking Blutvergiftung, die jetzt noch nicht so krass ist, aber im Laufe des Buchs immer schlimmer wird.
Genau. Die sind ja beide in einer Scheißlage und auf jeden Fall versucht sich jetzt Roland mit Eddie zu verständigen und hilft ihm tatsächlich irgendwie, die Drogen zu schmuggeln. Also irgendwie die Passage geht ewig lang. Ich will es ein bisschen abkürzen, weil sonst
sind wir die ist echt lang. Mega lang. Also im Endeffekt kommt dann Eddie in der Bredouille mit den Polizisten und Roland zieht dann die Drogen in seine Welt, sodass Eddie sie quasi nicht mehr hat. Und das zeigt dann quasi schon mal, okay, es gibt in diesem Universum von Stephen King gibt es mit diesen Türen die Möglichkeit, einmal, du bist nicht unbedingt physisch auf der anderen Seite, sondern in den Gedanken der Menschen, aber sobald du etwas Materielles rüberziehen möchtest, dann hast du das dann in der anderen Welt. Es ist jetzt schwierig vorzustellen, wird auch ehrlich gesagt nicht so gut erklärt in den Büchern, habe ich noch im Kopf,
also
aber man muss damit halt klarkommen, dass das geht. Und das wird später noch sehr wichtig sein.
Ich habe es quasi so vorgestellt, Roland ist, sobald er durch die Tür betritt, ist er quasi nur ein Geist. Und dieser Geist taucht quasi in Eddie rein. Aber er hat immer noch seine Geisterhände quasi.
Mit diesen, Geisterhände.
Mit diesen Geisterhänden greift er dann quasi nach dem Sandwich. Das ist nämlich das erste, nachdem er, glaube ich, greift, weil er Hunger hat.
Ja.
Er hat mächtig Hunger, der Junge.
Ja, ja.
Er greift nach diesem Sandwich und er zieht das quasi zu sich in seine Welt rein. Und sobald er schritt quasi aus dem Geisterkörper, aus dieser Hülle raus, aus Eddie raus. Und dann geht er wieder zurück in seine Welt, in seinen Körper rein.
Ja.
Und dann hat er quasi das Sandwich in der Hand. Also das Sandwich dematerialisiert sich quasi. Und wird dann quasi materialisiert, wenn er wieder in seiner eigenen Welt ist. Also, das ist schon ein bisschen viel, viel Fantasy-Gehabe, aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Also
mit den Geisterhänden muss man ja sagen, es ist halt wieder von Stephen King eine Anspielung auf etwas, auf ein anderes Werk. Nämlich natürlich von Adam Smith und seiner Wirtschaftstheorie mit der unsichtbaren Hand, die uns halt eben lenkt. Natürlich, genau. Ne? Natürlich.
Na klar.
Das war die Intention von Stephen King.
Alles klar.
Sehr gut. Haben wir jetzt auch mal im ICB-Podcast dann halt eben
aufgegriffen. Genau, auf jeden Fall. Geht dann Eddie vom Flughafen unbeschadet weg und er trifft auf seinen Drogenbaron, soweit ich das richtig noch im Kopf habe, oder?
Genau, so einen scheiß Namen hatte der.
Jack Andolini, war das nicht das?
Ja, genau, Jack Andolini. Ja, der war das. Das war Ballasar und Jack Andolini war
das. Genau, Ballasar war der Typ, genau.
Und
Jack Andolini war der Handlanger.
Genau, dieser fette Handlanger, wo man erst denkt, okay, das ist ein dummer Typ oder so, genau. Der aber eigentlich relativ smart ist.
Ja.
Was auch ein interessanter Schachzug ist auf jeden Fall. Genau, dann gibt es halt Probleme mit der Übergabe, bla bla bla. Genau. Und irgendwann.
Kommt die weiße Flashback mit seinem Bruder Henry Dean, wo er halt irgendwie an seine Kindheit mit Henry zurückdenkt. Das kommt halt immer wieder auf Eddie irgendwie zurück. Das ist halt so ein. Eddie ist halt so ein. Ich finde Eddie ist. Wirklich, muss ich sagen, mit meinem unliebster Charakter von den ganzen, die wir noch treffen werden. Also,
yo, Mr. White Man! Erinnert mich halt, ohne Witz, das ist halt Breaking Bad. Wirklich.
Okay.
Okay.
Ja, ich hab's halt nicht gesehen, ich weiß nicht, wen du meinst.
Ja, es ist halt Jesse Pinkman natürlich. Das ist ein Jesse Pinkman-Charakter, vollkommen. Okay. Absolut.
Okay, gut. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Also ich
okay, hab, ist er, ist
ich er. Hab jetzt, ich weiß nicht, kennst du die Nostalgia-Kritik-Folgen, wo der Rob Schneider in irgendwelchen 90er-Filmen sich über den lustig macht? Der hat immer so den labernden, nervigen Sidekick gemacht.
Ja.
Auch so bei hier, bei das fünfte Element zum Beispiel, Chris Tucker, glaube ich, war das? Dieser Schwarze, der übertriebene, hübelige Schwarze.
Ja.
Das ist halt genau dieser nervige Sidekick. Und Eddie ist halt genau sowas. Irgendwie der nervige Sidekick, der halt schon eigentlich ein gutes Herz hat, aber halt auch ein bisschen zu viel labert. Und Eddie ist halt genau das. Und ja, auf jeden Fall hat er halt ein bisschen noch Probleme mit seiner Drogensucht. Und das, ich glaube, das spielt auch viel mit Stephen Kings eigenen Erfahrungen. Und allein deswegen hat er halt den Charakter geschrieben, weil er irgendwie seine eigene Erfahrung mit einbringen wollte. Wie seine ganzen Drogenhistorie war. Und ja, auf jeden Fall hat er ein Problem mit seinem. Versucht es irgendwie rauszureden. Ich weiß nicht, er hat irgendwie Probleme mit den Drogenlieferungen. Und genau, die zentrale Frage ist nämlich, weil die Mafiosi, mit denen er sie anlegt, begreifen nicht, wie er es geschafft hat, irgendwie die Drogen zu transportieren. Glaube ich. Ich glaube, das war so eine Frage in dem Buch. Weil die es nicht kapieren und er will es halt nicht zugeben, wie es genau zustande kommt. Und genau, ach ja, genau, stimmt, die Drogen sind ja auch nicht bei ihm, die sind ja immer noch bei Roland in der Welt, ja. Und dann, ich weiß nicht, danach kommt halt viel bla 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 bla. Sein Bruder Henry ist auch in dem wichtigen Gebäude, in dem er drin ist.
Genau.
Ist sein Bruder auch irgendwie da mit den Handlanger von dem Balazar. Und ja, auf jeden Fall geht er dann auf die Toilette und hat dann immer Kontakt zu Roland. Und in dieser Toilette nimmt er dann quasi wieder die Drogen von Roland an. Also ich weiß nicht, ob da jetzt noch irgendwas dazwischen kommt, weil das, glaub, ist meine erste Erinnerung, die ich jetzt noch im Kopf habe.
Boah, du gehst voll detailliert da rein, Alter. Also, ja.
Ja, auf jeden Fall ist es dann, ist dann quasi die Drogenübergabe in dieser Toilette, weil er konnte es halt da quasi abschließen und keiner konnte sehen, was er genau da macht. Und dann wird da quasi die Tür wieder geöffnet und Roland gibt ihm halt die Drogen. Aber weil es so lange dauert und die anderen halt wissen möchten, wie er es schafft, diese Drogen irgendwie rauszuholen, schickt Balazar, glaube ich, den Jack Anolini rein und er sieht das dann quasi und dieser Jack Anolini wird irgendwie in Roland halt reingezogen.
Genau.
Während, glaube ich, Roland auch schon direkt von irgendwelchen Monsterhumanen angegriffen wird wieder.
Genau.
Und ja, Eddie wird auch noch irgendwie mit in die Scheiße reingezogen und dann sind die quasi alle drei im westlichen Meer in Rolands Welt. Und ja, durch diverse Verstrickungen wird dann Jack Anolini quasi den Monsterhumor zum Fraß vorgeworfen.
Was ich auch, ich glaube, das war eine witzige Szene.
Ja, sogar. Dann Humor raus,
du hast ja das notiert. Das finde ich jetzt nicht wieder, aber ich glaube,
das ist eine witzige Szene. Ich dachte, das ist ein Lesezeichen gemacht irgendwie, keine
Ahnung. Nein, nicht dafür. Nee, ist so, was anderes. Nee.
Ach so, weil du hast auch schon andeuten lassen, dass irgendwie eine Szene für dich ist, die ganz schön wichtig, also für dich zumindest war, also vom Spaß her. Entertainment.
Ja, witzig auf jeden Fall, aber ist jetzt nicht irgendwie meine wichtigste Szene. Also,
ach so, ja. Gut, auf jeden Fall wird der Jack Anolini halt ordentlich zerfleischt und Eddie und Roland kommen da heil raus und ihr Glück war halt, dass keiner da sonst reingekommen ist, sonst hätte die wahrscheinlich auch noch erledigen müssen. Und Roland und Eddie besiegen halt dann halt die Monster-Hummer mit irgendwelchen Waffen. Ja, letztendlich geht dann Roland mit Eddie irgendwie raus, weil die ganzen Mafiosi fand es nicht so cool und die wollen unbedingt wissen, was mit Jack passiert ist, glaube ich, soweit ich weiß. Und ja, auf jeden Fall geraten die dann in eine wilde Schießerei und Roland und Eddie töten dann quasi alle in dem Raume. Ja.
Der Bruder von ihm wird auf jeden Fall auch noch
getötet. Genau, und Henry wird auch noch erschossen, was halt Eddie auch krass irgendwie runterzieht auf jeden Fall. Also der ist mega schockiert und ja.
Ja gut, die waren halt das eine und alle für einander. Also,
genau, die waren halt immer so, Henry war halt immer so der große Bruder, irgendwie, weiß nicht, oder ich glaube, er war der große.
Orientierungsperson, an der er sich halt eben dann die ganze Zeit hochgezogen hat, auch selber.
Ja genau, aber der war halt auch so abgefuckt, genau wie Eddie.
Also. Genau. Es waren ja, einfach beides Junkies dann halt.
Die waren dann beides Junkies und ja, auf jeden Fall nimmt das halt Eddie ziemlich mit und irgendwie, der ist halt mega down danach, aber ich glaube, danach geht er dann mit Roland in seine Welt hinein. Ich glaube, danach Könntest du ja aber weitermachen, Sibi, was danach passiert.
Ach so. Genau, sie kommen dann in der Welt beide von Roland an. Eddie hasst Roland anfangs. Einmal natürlich, weil er ihn jetzt dazu zwingt, einen Entzug zu machen. Auch, ja gut, sie haben halt keine Medikamente in dieser Welt, von daher müssen das ja machen. Zum anderen halt eben gibt er ihm auch die Schuld am Tod seines Bruders. Oder Mitschuld am Tod seines Bruders und ist einfach generell halt mega am Trauern gerade. Sie laufen dann am westlichen Meer eine relativ lange Zeit entlang, bis sie dann die zweite Tür finden. Mhm. Und ja genau, man merkt auf jeden Fall...
Was?
Ach so, stimmt, die haben ja noch, haben wir ganz vergessen, die haben ein Antibiotikum mitgenommen aus genau, Eddies Welt. Roland. Genau, das war nämlich auch nochmal so ein Struggle. Und hier steht jetzt geheilt. Ich glaube nicht geheilt, sondern einfach nur, dass das ein bisschen herausgezögert wurde,
ja,
oder?
Ja, es wird herausgezögert. Also es ist ja auf keinen Fall eine Heilung. Also auf keinen Fall, weil das
wird ja immer noch...
Das wird auch später noch relevant.
Genau. ja. Genau. Deswegen ist jetzt die Blutvergiftung durch den Monsterhummer nicht mehr ganz so schlimm für Roland. Eddie kommt so langsam auf seinen Entzug klar. Sie kommen so langsam auf sich zu. Von den Persönlichkeiten her und finden ja. dann die nächste Tür, die dann nämlich zur Herrin der Schatten führt.
Ja, und diese Herrin der Schatten stellt sich heraus, eine verkrüppelte schwarze Frau, die, glaube ich, Anfang der 60er irgendwie lebt.
Verkrüppelte, sitzt im Rollstuhl.
Das ist verkrüppelt.
Ja, aber das hört sich ein bisschen an wie, keine Ahnung, so eine alte Hexe, die irgendwie... Gebeine und so weiter.
Körperlich hat. Behindert.
Ja, genau.
Wie sagt man es heute?
Mann, Digga, die sitzt im Rollstuhl. Mehr nicht. Rollstuhl. Das ist eine junge Frau, die im Rollstuhl sitzt.
Okay, eine junge Frau, die im Rollstuhl sitzt.
Verkrüppelte, verquarzte, verbeulte.
Ja, basiert auf ihren eigenen Charakterzug, würde ich schon ein bisschen verbeult.
Ja, aber da kommt
okay,
jetzt.
Okay, ja, auf jeden Fall trifft Roland dann in einem Einkaufszentrum die nächste, seine nächste Gefährtin, die gute alte Detta Walker. Oder auch Odetta.
Genau.
Je nach Ansicht. Auf jeden Fall wird es da ein bisschen verkorden, weil Roland sieht halt komplett bescheuert aus in seinem Kostüm. Und die Leute gucken ihn halt alle an. Und ich glaube, er merkt relativ früh, dass Odetta oder Detta die ist, die er in seine Welt ziehen muss. Und er flüchtet ganz schnell mit ihr durch die eine Tür, die er schon geöffnet hat. Von dem Einkaufszentrum in seine Welt. Also... Ich weiß nicht, ich glaube, danach kam nicht mehr viel. Und auf jeden Fall, Detta findet das nicht so geil, dass sie mitkommen muss, aber was soll sie machen? Sie kann schlecht fliehen.
Also,
muss man leider sagen.
Kurz noch, sie hat halt eine gespaltene Persönlichkeit.
Genau.
Und das ist eins der Punkte, die mich am meisten aufgeregt haben eigentlich. Oh, weil, also
diese Passage zieht sich unfassbar lange, weil... Also, ja, erzähl du.
Ja, genau, einmal das und B, also es wird immer wieder von Schizophrenie erzählt. Es wird immer wieder erzählt, dass es schizophren ist und so weiter und so fort. Und das Ding ist halt, jetzt mal so ein bisschen Education Talk im ICP-Podcast. Also schizophren ist es halt nur im allgemeinen Sprachgebrauch und Schizophrenie bedeutet nicht, dass man eine gespaltene Persönlichkeit hat, sondern es ist eine gespaltene Persönlichkeitsstörung, was extrem selten ist. Und das bedeutet aber nicht Schizophrenie. Schizophrenie ist was komplett anderes im in der medizinischen Fachterminologie. Das muss man unterscheiden auf jeden Fall. Das ist mir immer wieder ein Dorn im Auge bei sowas. Das ist mir bei Fight Club ein Dorn im Auge, sobald ich irgendwo in einem Review lese, ja, der leidet unter Schizophrenie. Spoiler. Das ist mir bei mehreren anderen Geschichten halt eben Dorn im Auge.
Wenn die 7 ist dir ein Dorn im Auge, gibt es zu.
Aber da ist er ja nicht... Nee, da hat er einfach, das ist er, ach egal, du redest gerade von Cloud, ne?
Ja, genau.
Das ist er aber nicht unbedingt schizophren, finde ich. Egal, aber wir ufern aus. Schizophrenie in der Popkultur wird auf jeden Fall noch ein Podcast sein, den wir uns annehmen werden. Mhm. Deswegen, also Odetta kann im normalen Sprachgebrauch kann man sagen, dass sie schizophren ist, weil dann versteht jeder, was gemeint ist. Sie leidet aber nicht unter Schizophrenie, sondern unter einer gespaltenen Persönlichkeitsstörung. Egal, wollte ich nur sagen.
Ja.
Wollte ich nur kurz sagen.
Nerd aus.
Genau, Nerd aus, Medizin Nerd aus. Und zwar hat sie die aufgrund von zwei traumatisierenden Ereignissen in ihrer Vergangenheit. Und da wollte ich dich nochmal ganz kurz fragen. Also, sie wurde einmal vor die U-Bahn geschubst.
Ja.
Das wissen wir. Jetzt meine Frage. Wir wissen, dass ein Charakter irgendwann diesen hammergeilen Move macht, einfach aus einem leeren Gebäude einen Backstein rauszuwerfen aus dem Fenster. Ja. Was ich schon lächerlich finde eigentlich. War da jetzt das Opfer Odetta oder...
Nee, Detta war das Opfer.
Detta war dann das Opfer.
Detta, das war nämlich der erste Vorfall. Das war der mit dem Backstein, wo sie irgendwie, als sie 10 oder 12 war, irgendwie so, mhm. hat sie diesen Backstein auf den Kopf bekommen.
Okay.
Und daraus ist dann quasi diese eine gespaltene Persönlichkeit entstanden.
Okay.
Ja.
Wir sind jetzt schon in dem Buch. Wer hat das nochmal gemacht?
Das war Jack Mord, soweit ich weiß.
Und wer hat sie vor die U-Bahn geworfen?
Ich meine auch Jack Mord.
Und wer hat dann Jake vor das Auto geworfen?
Tatsächlich? Dreimal aufs Raten?
Jack Mord. Ja. Was für ein unfassbarer Bastard, Alter. Ohne Witz jetzt, ey. Einfach so. Einfach so.
Ja, aber der ist halt ein kein nicer Dude. Also
nein, natürlich ist er K1 nicer Dude, aber trotzdem, ist halt, was ist das für ein Bastard, Alter? Wie kann man, egal. Auch, dass er damit dreimal durchkommt, ey, also wirklich. Ja, vor allem der Move, der sitzt einfach, also es wird beschrieben als, er hockt irgendwie in einem in so einem alten Backsteingebäude oder sowas. Und dann wirft er einfach einen Backstein raus. Also, why? Einfach weil er da Bock drauf hatte, ne?
Ich glaube, der wollte wirklich jemanden treffen und das hat halt...
Geschafft.
Ja.
Ja, genau. Susan, wie gesagt, fällt ein Backstein auf den
Kopf. Detta.
Detta? Detta. Vorgegriffen. Aber ist es in dem Buch? Passiert das noch in dem Buch?
Mhm. Ja, das passiert.
Vor allem Susan wäre eh komplett falsch gewesen. Egal.
Wollte ich gerade sagen.
Genau. Detta ja. kriegt einen ordentlichen Backstein auf den Kopf. Und wird dann nochmal vor eine U-Bahn geschubst. Und deswegen hat sie dann irgendwann eine gespaltene Persönlichkeitsstörung.
Und sie verliert ihre Beine.
Ja, genau.
Und sie hat diese blassen Wichser.
Denn sie ist, haben wir gleich erzählt, schwarz, oder?
Ich glaube, sie ist schwarz. Also auf jeden Fall, ja.
Okay. Nämlich in New York der 1960er Jahre. Das heißt, sie hatten noch sehr viele Repressionen miterlebt in dieser Zeit in den USA. Und entwickelt deswegen in ihrer aggressiveren
Persönlichkeit
Detta einen richtigen Hass auf weiße Menschen. Also wir haben quasi eine rassistische, schwarze Rollstuhlfahrerin, die jetzt mit uns im Team ist. Es ist einfach so. Also halb-halb. Und die andere Hälfte ist halt ganz gut.
Das ist schon von der Prämisse allein schon tausendmal geil als den Drogen-Junkie mit seinem komischen Drogenbruder.
Ja, finde ich auch. Wird ein bisschen konstruiert, aber
ja,
ist schon geil.
Ja, die Sache mit dem Rollstuhl, das habe ich auch... Das war mir sehr, sehr, viel, sehr lange Zeit, kann ich schon mal vorgreifen. Also das ist mir immer wieder ein Dorn im Auge gewesen, wie das mit dem Rollstuhl machen. Also Eddie wird quasi schon... Anfangs war das so halt so ein Lappen, so ein richtiger Lappen. Und irgendwie wird er immer muskulöser mit dem Verlauf der Bücher. Und ja, auf jeden Fall, diese ganze Rollstuhl-Sache, das hätte er echt, das war vollkommen unnötig, fand ich von Stephen King. Weil das kompliziert ist einfach so unmöglich und das macht einfach die Bücher, ich glaube, locker, sagen wir 200 Seiten länger, als sie sein müssten.
Ja.
Also, allein die Problematik mit dem Rollstuhl und jetzt ist sie plötzlich wieder da, jetzt ist sie wieder da, jetzt muss sie eben getragen werden und die muss nicht abwechseln und diese ganzen Sachen, das hätte man einfach alles weglassen können, meiner Meinung nach. Irgendwie, sie hätten eine andere Bilder haben können, keine Ahnung, sie hätte doch. Hätte auch der Arm fehlen können, das hätte genauso eine Bewirkung gehabt irgendwie.
Aber ich finde das eine geile Diskrepanz zwischen ja, wie Shanks halt.
Ja, trotzdem
badass. Aber ich finde es eine geile, genau, das ist nämlich das Ding. Bei Shanks hast du auch Arm ab, trotzdem badass. Und hier hast du halt, sie ist halt vollkommen auf andere angewiesen, was Fortbewegung angeht, ist aber trotzdem noch eine extrem stolze Frau und eine sehr, straightforward Frau. Also sie weiß halt, was sie will und was sie sagen kann und so. Das finde ich schon, dass sie das... noch ist, obwohl sie im Rollstuhl ist, in Anführungszeichen, obwohl sie im Rollstuhl ist, ist schon, fand ich schon eine gute Idee. Also, ob das jetzt 200 Seiten mehr sein müssen oder so, was es ja sein müssen, dann, wenn du immer beschreiben musst, was jetzt passiert und wie sie nach A und von A nach B kommt. Aber ich finde es nicht so schlimm jetzt. Also, kann man machen. Finde ich schon ganz gut.
Ja, ich muss halt immer vorstellen, obwohl das machen wir später. Naja, auf jeden Fall versuchen sie dann, Detta und Odetta irgendwie zu helfen, dass sie quasi wieder... Das
ist eine Idee.
Ja, dass sie quasi eine Heilung durchführt, damit sie nicht mehr diese verrückte Odetta rauslässt, die halt Roland und Eddie belasten, weil die will halt beide umbringen. Und sobald sie irgendwelche Waffen kommen, wird sie das auch tun. Aber es gibt halt so kleine Nickeligkeiten, weil sie zuerst flieht und dann halt irgendwie eine Waffe hat und dann versucht sie irgendwie Roland und Eddie zu töten, aber es gelingt ja nicht so wirklich und auf jeden Fall wird sie von den beiden gestellt und
Die beiden blassen Wichser.
Und auf jeden Fall
Also sie sind ja dann in Midwelt, alle drei.
Genau.
Und man hat immer wieder das Problem bei Übernachtungen und so, weil man muss sich halt vorstellen, die ziehen da Wochen und Monate halt eben rum, um auf der Suche nach der dritten Tür zu sein.
Ja.
Dumm. Weil sie halt eben auch versuchen
nach der dritten Tür sind. Begeben sich auf die Suche nach der dritten
Tür. Begeben sich auf der Suche nach der dritten Tür. Dankeschön. Mhm. Vielen Dank. Vielen Dank, Cybush. Und man muss sich halt eben vorstellen, immer wenn sie nachts quasi schlafen, muss jemand Wache halten, weil man halt diese gespaltene Persönlichkeit mit drin hat. Das stelle ich mir schon sehr, sehr schlauchend vor, auf jeden Fall.
Ja.
Und irgendwann passiert dann halt eben auch was.
Genau, und genauso fühlen sich halt auch die Bücher an. Also es ging wirklich...
Schlauchend. Vor allem der zweite Teil.
Die sind eine verdammte Ewigkeit an diesem beschissenen Strand. Es kommen ab und zu mal Monsterhummer.
Ja.
Es kommt aber sonst wirklich gar nichts. Irgendwie das Setting wird noch nicht mal beschrieben. Die führen quasi nur noch Dialoge irgendwie die ganze Zeit. Irgendwie, weiß nicht, es ist ein bisschen... Es zieht sich schon ordentlich, weil ich finde so... Das muss ja immer ein bisschen abwechseln. So. Die sind halt die ganze Zeit so, außer es ist ein Kammerspiel, was in diesem Fall nicht ist. Vor allem in so einer Fantasy-Welt muss ich ein bisschen was tun, irgendwie. Ein paar Dinge so, wie im letzten Buch zum Beispiel, was wesentlich besser war. Roland war zuerst in der Wüste, dann kommt er irgendwie in so einen kleinen Ort, in so ein kleines Zelt mit so einem alten Mann und seinem Falken. Dann kommt er ins Dorf, irgendwie in diese kleine Stadt. Dann geht er irgendwie in die Berge mit Jake und geht halt irgendwie in so eine Mine, trifft da irgendwelche Zombies und so. Da ist halt immer irgendwas los, immer ein neues Setting, irgendwie ein neues, irgendwas Erfrischendes. Und das fehlt in diesem Buch halt eine lange Zeit lang, bis auf diese ganzen New York-Passagen.
Die halt das ist lame sind, meiner. Also, das ist halt New York. Also du hast halt davor, wie gesagt, schon im ersten Band voll die geilen Settings. Und hier hast du jetzt Strand, New York. Strand, New York. Strand, New York. Strand.
Ja.
Also, ja, finde ich auch langweilig.
Ja, also und ab und zu halt immer die ganzen Referenzen von Stephen King auf seine irgendwie, auf irgendwelche alten Songs oder so, die er halt mag. Irgendwie Jeffrey, Jeff Tull, ich weiß nicht, ob Jeff Tull da vorkommt. ZZ Top.
Ja, Tull kommt auf jeden Fall später.
Ja.
Nee, kam vor.
Ich meine, Jeff Tull, die Band oder
ja, genau.
Der Sänger.
Ja. Und ZZ Top war dann auch noch
dabei? ZZ Top kommt auch, weil der halt Eddie halt ein großer Fan ist und auch von hier, von ich war gerade, von Detta kommen halt auch noch so ein paar alte Songs irgendwie raus. Habe ich irgendwie eine Passage gelesen, da wusste ich tatsächlich sogar, welcher Song das war.
Okay.
Ich mir selber auf die Schulter geklopft.
Nice.
Von The Platters, das war nämlich so eine 50er-Band, die kennst du auch. Only you.
Yeah.
Can make all this words.
Ja, kennt ihr jeder.
Ja, Stephen King hat quasi die Songszeilen aus den Platter-Songs irgendwie ins Buch reingeschrieben. Also auf jeden Fall hat irgendwie Spaß, irgendwie solche kulturellen Referenzen zu machen. Und das kommt jetzt auch vermehrt vor. Im ersten Buch war es nur irgendwie sehr, kam glaube ich gar nichts vor, so popkulturellen Referenzen, weil es war halt nur Roland und Jake. Und Jake halt irgendwie, glaube ich, nur über seine Verwirrung geredet und gar nicht so über popkulturelle
Referenzen. Ja, das Aufbau der Welt auf jeden Fall.
Genau, und mit der Komponente Eddie, dann kam halt irgendwie tausend verschiedene Referenzen, weil Eddie halt immer so Jokes macht, die ganze Zeit irgendwelche Sachen erzählt, bla bla bla.
Ja, genau.
Und dann viel, viel Scheiße labert, muss man einfach mal so sagen.
Auf jeden Fall. Also teilweise sagt man, oh, halt die Fresse, ey, reicht jetzt.
Ja. Halt die Fresse, ey.
Halt die Fresse.
Naja.
Okay, dritte Tür.
Die dritte Tür, sie kommen dann auf jeden Fall irgendwann zur dritten Tür, Gott sei Dank.
Der Titel ist so geil, Schubser. Einfach Schubser auf der Tür. Was ist das für ein scheiß Name?
Schubser.
Schubser einfach. Okay, genau, Eddie bleibt dann mit Odetta am Strand. Und genau, muss sich halt eben um Odetta dann halt eben kümmern. Nicht, dass Detta wieder abhaut oder sonst irgendwas macht oder so. Oder sie halt eben dann, während sie gerade in der Tür sind, irgendwie tötet oder die Tür zumacht oder keine Ahnung, was Schlimmes macht. Findet sich Roland im Kopf, wie er es vorher schon bei Eddie war, des Psychopathen Jack Mord, den wir ja gerade schon erwähnt haben, der halt diese drei Attentate quasi auf Odetta und auf Jake dann gemacht hat. Und wir sehen halt eben gerade, also Roland weiß, dass Mord derjenige ist, der Odetta vor die U-Bahn geschubst hat. Und wir sehen, dass er, dass Mord gerade auf dem Weg ist, Jake vor die Bahn zu werfen, was im ersten Film, im ersten Buch dann dazu geführt hat, dass Jake nach Midwelt gekommen ist.
Mhm.
Warum auch immer. Und verfolgt er ihm und kann dann diese Tat, die dann Jake, oder willst du nochmal genauer beschreiben, was passiert mit Jack Mord?
Nee, es wurde ja im ersten Buch, glaube ich, wird es schon mit detailliert geschrieben, dass Jake quasi in dieser geschubst wurde und dann halt in die Welt gekommen ist und das halt so verstörend für ihn war und es wird halt quasi nochmal aufgelebt.
Also auch, dass er geschubst wurde, wird dann nochmal beschrieben?
Ich meine, es wurde auch schon gesagt.
Selbst wenn nicht, können wir es ja jetzt sagen. Also das ist ja kein Spoiler dann mehr, genau.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Okay. wie gesagt, er merkt halt eben, okay, ich bin gerade an diesem Massenmörder, in diesem Kopf drin und der ist gerade auf dem Weg, dieses Verbrechen zu machen, was dazu geführt hat, dass ich Jake im ersten Buch mitbekommen habe, dass Jake überhaupt da ist und dass er dann später zu dieser legendären Szene, meiner Meinung nach, geführt hat, wo er Jake einfach hat runterstürzen lassen. Mhm. Und in diesem Buch versucht er halt eben alles, um zu verhindern, dass das halt eben nochmal passiert.
Ja. Und irgendwie durch seine Beeinflussung bringt er dann quasi den Jack-Mod dazu, irgendwie Jake doch nicht zu schubsen und Jack bringt sich selber um.
Genau.
Der stürzt sich, glaube ich, voll in Zug.
Genau.
Genau.
Exakt.
Ja. Und Jake überlebt dann quasi in dieser Welt, was dann später vielleicht noch wichtig wird.
Vielleicht wichtig, wissen wir nicht.
Ja.
Bim.
Ja, auf jeden Fall nach dieser Szene kehrt dann Roland zurück. Was ich auch interessant finde, dass er tötet quasi Jake Mort und dann zack, ist der Geist wieder, zack, kommt er quasi aus der Tür raus, wupp, wird er wieder zurück in seine Welt geschleudert, oder?
Ja, aber er geht dann absichtlich aus der Tür. Und das ist nämlich hier eine Passage, wollte ich
nicht gerade erzählen.
Ja, okay. Habe ich nämlich, ja, direkt gefunden, die habe ich mir auch angeschrieben. Genau. Odetta Holmes, Detta Walker, seht her. Während er rief, während der Zug auf ihn zuraste, dessen Räder sich mit gnadenloser silberner Geschwindigkeit drehten, drehte der Revolvermann endlich den Kopf und sah durch die Tür. Und geradewegs in ihr Gesicht. Gesichter. Beide. Ich sehe sie beide gleichzeitig. Nein! Kreischte Mord. Und den letzten Sekundenbruchteil, bevor ihn der Zug überfuhr und nicht etwa nur über die Knie, sondern sogar über oberhalb der Hüfte in zwei Hälften schnitt, schnellte Roland zur Tür und hindurch. Jack Mord starb alleine. Das ist nämlich das Ding. Roland hatte nämlich den perfekten Zeitpunkt ausgesucht, um durch diese Tür zu gehen. Das fand ich so geil an der Szene. Mhm. Du hast dieses, er kann ihn dazu zwingen, sich vor den Zug zu werfen und während des Fluges geht er aus der Tür raus und nimmt alle Gegenstände mit, die Jack Mord für ihn quasi aufgesammelt hat. Das war nämlich einmal die Flasche Keflex, die ihnen ja dann helfen soll mit seiner Blutvergiftung und dann noch einmal diverse Munitionsschachteln, weil Revolvermänner strugglen ja sehr oft mit Munition.
Genau.
Das war für mich auch dann direkt auch die Lieblingsstelle dieses Buches, weil ich fand das so geil, zeitlich aufeinander abgestimmt. Ich, keine Ahnung, ich fand das super.
Ja, und ich glaube auch mitten in diesem Racheakt, was halt der zweite geile Teil ist, kann halt irgendwie so Odetta oder Detta kann quasi den Frieden dadurch irgendwie finden, glaube ich.
Deswegen habe ich das ja gerade vorgelesen.
Genau.
Da kam mir dann die Passage, er sah sie beide gleichzeitig. Er sah nicht die eine Persönlichkeit, die andere Persönlichkeit, sondern beide gleichzeitig halt.
Ja.
Und genau deswegen findet sie dann in diesem Racheakt ihren Frieden. Auch eine Message, die man jetzt kritisieren kann. Und dadurch haben wir dann quasi diesen neuen Charakter, nämlich
Susanna.
Susanna. Mit diesem Charakter gehen dann jetzt Eddie und Roland zusammen auf der Suche nach dem dunklen Turm.
Susanna ist eine deutlich gemilderte Version. Also ist eigentlich mehr Detta als Odetta. Also sie hat zwar von beiden Seiten ein bisschen was, aber sie ist halt die Mischung, die Ultimate-Form, kann man so sagen.
Und um nochmal, also es wurden dann quasi die Tarotkarten jetzt schon quasi genommen. Einmal der Gefangene, da würde ich sagen, Eddie mit seiner Drogensucht wäre dann der Gefangene. Dann die Herren der Schatten, würde ich sagen, war dann der, ja, die Schwarze.
Detta Odetta.
Detta Odetta.
Ich würde gerne wissen, wie das im Englischen heißt, die Herren der Schatten. Wahrscheinlich ist es irgendwie Lady of Black oder so, damit man weiß, dass, oh, die ist damit gemeint.
Ach, die ist schwarz, ach so.
Nein. Weißt du, ein Einkaufscenter voller blasser Wichser. Ist dann die Schwarze.
Voller blasser Wichser.
Wir dürfen es nicht so oft sagen, sonst verliert es seinen Charme vielleicht.
Ja gut, wir sagen es ja nicht oft, es ist ja nur diesen Band.
Ja, auf jeden Fall, weiß man nicht. Auf jeden Fall,
Dritte Tarotkarte wollte ich noch sagen.
Genau, dritte Tarotkarte.
Der Tod, aber nicht für dich, Revolvermann.
Das finde ich auch sehr interessant, auf jeden Fall. Das war okay. Wie meint er das? Und dann sieht man, wie er es gemeint hat. Und das ist auch sehr schön aufgelöst.
Ich muss sagen, Roland, perfekt gemacht. Also besser kann man es ja nicht machen.
Hat das Steven sich immer rausgeholt. Nach irgendwie so 200 Seiten hat er nur Langeweile geschrieben. Und dann am Ende wird es nochmal richtig spannend, hör mal. Also da hat wieder Spaß gemacht.
Ja, aber die auch ganz geil eigentlich, genau.
Ja. Du hast ja schon deine Lieblingsszene gesagt mit dem Zug-Dings.
Genau, ja.
Was war meine Lieblingsszene? Ich glaube tatsächlich die Schießerei wieder, weil ich mag, ich weiß nicht, die Schießereien, die sind einfach so geil. Ich weiß nicht.
Macht er auch gut.
Eddie windet sich irgendwie hinter so einen Tisch oder so. Und da wie er irgendwie Jack an Balthasar tötet, dass irgendwie sein Kartenhaus zerfällt. Weil Balthasar wird irgendwie vorher erzählt, hat er immer so ein Kartenhaus aufgebaut, so ein klassischer Klischee-Mafiose quasi, dass irgendwie so ein Kartenhaus aufgebaut hat. Irgendwie Eddie kommt rein, knallt ihn ab und das Kartenhaus zerfällt oder so. Irgendwie so wurde das beschrieben, keine Ahnung.
Okay.
Ja, auf jeden Fall, was auch super interessant geschrieben und halt.
Analogie mit dem Zaunfall.
auf jeden Fall merkt man halt auch, dass Roland sieht halt quasi, dass Eddie schon Qualitäten halt zu einem Revolvermann hat.
Ja.
Das ist halt so die erste Szene, wo man merkt, dass er quasi so Qualitäten hat. Und was auch interessant ist, was Dean Kinder schon geschrieben hat und was er noch nicht wusste, was auch Steve King schreibt, was er noch nicht wusste, ist, dass dieses Gebäude tatsächlich schon der Turm war. Irgendwie so, sowas hat er geschrieben. Mhm. Also.
Stimmt, ja.
Mit dem Holzhammer auf den Kopf geforscht.
Aber irgendwie. Da könnten wir quasi, also da könnten wir wirklich jetzt schon drauf eingehen, also dass Stephen King so schreibt.
Ja, den Schreibstil meinst du jetzt?
Also? Genau, den Schreibstil. Also.
Okay, ja, das ist halt so.
Nicht den Schreibstil generell, sondern dieses Muster bei ihm, dass er immer wieder wirklich mit dem Holzhammer halt Sachen ankündigt schon.
Ja, so Tode von Charakteren oder so, weiß nicht, dass er wusste nicht, dass es ein Ende war.
Oder er wusste nicht, dass sie sich zum letzten Mal gesehen hatten oder so. Ja. Das siehst du in jedem Buch bestimmt 4-mal oder so. Und ja. Du denkst dir einfach, ey, ohne Witz, mach das irgendwie anders. Also ich will das gar nicht lesen jetzt schon. Mach das lieber, keine Ahnung, ich fand die Tarotkarten schon schlecht und das ist subtil im Vergleich zu dem, was er sonst halt eben macht, um schon mal vorherzusagen, okay, es geht derbe der Shit ab, Leute, pass auf.
Ja, ne? Ich würde also, da so einen kleinen Vergleich zu so Game of Thrones zum Beispiel ziehen, oder wird es jetzt aber Spoiler, weil da wird schon lange, lange bevor sie kamen, die Red Wedding angeteasert mit verschiedenen Dingen und auch, dass sie The Reigns of Castamere spielen werden. Das wurde halt irgendwie so ein, zwei Bücher davor schon gesagt, was da genau passieren wird oder was da geplant wurde. Und ja, sobald man dann hört, okay, The Reigns of Castamere wird gespielt und dann der ganze Rest dann kam, also gut,
ja.
Mehr will ich nicht dazu sagen. Auf jeden Fall merkt man da halt schon, dass der Martin halt versucht hat, so durch irgendwie einen Song oder so ein Stilmittel halt irgendwie so einem quasi ein Bild, mit dem man, das man assoziieren kann mit irgendwie Tod, dass er dann quasi das wieder aufgreift und dass man weiß, okay, jetzt ist die Scheiße wirklich am Dampfen. Und der Stephen King war es halt immer so, er beschreibt quasi direkt den Tod. Also er sagt halt direkt, okay, dieser Charakter wird so und so sterben, aber er weiß es halt noch nicht. Ja. Das ist halt irgendwie so wirklich holzhammermäßig. Also man kann es halt viel, viel geschickter machen. Das wollte ich jetzt quasi am Beispiel von Game of Thrones oder das Lied von Eis und Feuer sagen. Ja. Also man kann es halt schon charmanter und netter schreiben und ja, das kann der Steven leider nicht so.
Nee, habe ich auch nicht also, das Gefühl. Ja. Finde ich auch ja, sehr schade auf jeden Fall. Gut.
Naja.
Wenn wir dann kann
man nichts machen. Also
durch, oder?
Ja. Aller guten Dinge sind drei. Er hat nämlich alle drei gefunden. Mal mehr oder weniger. Und ja, wie es mit Jake weitergeht, das ist jetzt auch so eine Frage, ne? Also im ersten und zweiten, da kam jetzt Jake vor, im zweiten halt nur ein bisschen.
Mhm.
Und ja, das ist halt auch so eine interessante Frage, was jetzt mit Jake eigentlich los ist, ob man den nochmal wieder sieht und ob sich jetzt Susanna nochmal, Susannas verschiedene Persönlichkeiten nochmal stärker melden werden. Also da gibt es schon ein paar interessante Fragen auf jeden Fall. Also das Buch hat mich mit einigen Fragen zurückgelassen, unter anderem die Frage, warum muss man so lange über den Strand schreiben, wenn man nichts groß beschreibt?
Ja.
Ja.
Stimmt schon wiederum.
Ja, also ich muss sagen, das erste Buch war wirklich von der Länge perfekt. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat es wirklich perfekt auf den Punkt gebracht. Wirklich keine Szene war irgendwie zu lang. Der Anfang bis Ende ging locker zackig durch, 300 Seiten hast du schnell durch. Dann kommt das zweite Buch, was irgendwie deutlich länger war, gefühlt. Ja. Und man merkt sofort, dass das Buch auch länger hat. Also ich weiß nicht, er hatte schon Bock, irgendwie die Charaktere weiter auszuschreiben, irgendwie seine Charaktere deutlicher zu gestalten, aber ich weiß nicht mehr, es war schon recht schnell klar, dass Eddie halt ein Vollschwätzer ist, dass Detta oder Odetta halt verschiedene Persönlichkeiten haben, das war ihm schon recht schnell klar und er hat das irgendwie so lange hingezogen alles und auch irgendwie Eddies Angst vor den Mafiosi und wie er die Mafiosi alle beschrieben hat, dass hier die am Ende halt irgendwie keine Relevanz mehr haben, weil die alle abgeknallt werden, also ich weiß nicht, das hat irgendwie alles sich so gezogen wie Kaugummi.
Ja.
Und ich keine Ahnung, warum er das irgendwie so groß beschreiben wollte, wenn es am Ende eh nichts mehr bringt, weil er am Ende eh alle sterben, also zumindest die Mafiosi, die ganzen, die er da beschrieben hat, irgendwie.
Genau.
Dass irgendwie der eine ist irgendwie super Schlägertyp und der andere ist irgendwie auch so ein knaller Bursche und irgendwie auch die ganzen Geschichten mit Eddie und Henry Dean, dass irgendwie Henry so wichtig für den war. Und irgendwie gibt es da drei, vier Geschichten, die alle laufen aufs gleiche Ende irgendwie hinaus. Henry war irgendwie eigentlich ein Scheißkerl, aber war halt trotzdem sein Bruder irgendwie, kam ja gut miteinander klar, aber trotzdem, im Endeffekt wird der Schwänger reingesteckt oder Henry Dean wird geköpft. Also
für mich ist es halt immer so, ich finde das immer ganz gut, wenn Leute probieren oder Autoren probieren ihrer Welt
Farbe und irgendwie.
Farbe, Lebendigkeit
Ja.
und dass man sich mit der identifizieren kann zu geben. Ne?
Ja.
Das Ding ist aber einfach, es ist ein Zeichen von schlechten Schreibens, wenn man dafür halt eben super lange braucht, super viel Anlauf braucht und man damit dann den Leser abschreckt, weil er halt zu viel lesen muss und zu viel Redundantes lesen muss. Ne? Und das ist schon so ein Schema, das hat jetzt hier angefangen in diesem Buch und das wird sich halt eben
Ja.
dementsprechend in ein paar oder vielleicht einem oder ja, Büchern wird sich das eventuell noch weiter fortführen.
Ja.
Aber trotzdem, ich bin halt, das Ding ist bei mir halt, mich hat er schon gehuckt. Ich fand die Charaktere schon geil auf jeden Fall. Ich hatte da mega Bock drauf und das war für mich dann so ein Auftakt, okay, wir haben jetzt unser Kartett da, ab jetzt geht's ab, dann zu den nächsten, zur nächsten Reise.
Zur nächsten Reise, genau. Und bis
auf dem Pfad des Balken.
Ja, lass den Wichsern.
Genau. Okay. Hast du noch was?
Ich habe nichts mehr. Meine Lieblingsszene habe ich gesagt.
Okay.
Ich habe keine Zitate. Ich kann mir wirklich kein Zitat in Büchern merken. Nee, selbst in meinen liebsten Büchern. Ich kann mir nichts
merken. Wie gesagt, ich habe gestern auch nochmal extra alles durchgeguckt und da mir das dann rausgesucht. Okay.
Ja, gut, okay, alles klar.
Achso.
Nee, ich sag nichts. Nee,
okay.
War nicht wichtig.
Dann wünschen wir euch natürlich noch weiterhin, unser liebes Quartett, lange Tage und angenehme Nächte. Wünschen euch dann Dean Sippy und
Cybush.
Genau. Und ja, dann mögen eure Tage auf Erden noch lang sein.
Besten Wichser.